Der sexy und bodenständig Adventskalender. Jeden Tag eine kreative Niederlage. Hallo Till.
Guten Morgen, Alena.
Wie geht es dir heute Morgen?
Ach, ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, weil heute der letzte Schultag ist. Und habt ihr auch so früh Ferien in Berlin? Wir haben ja heute ist der 16. und bei uns ist heute der letzte Schultag. Ich weiß gar nicht, ob meine Tochter, die ja nun schon volljährig ist und nicht mehr schulpflichtig, überhaupt noch hingeht. Aber morgen werden wir eine kurze vorweihnachtliche Städtereise antreten, von der ich dann mehr erzählen werde. Also insofern, ich bin super happy.
Sehr schön, na, dann freue ich mich, dass ich dich morgen von unterwegs
dass du nicht weißt, wann bei euch Ferien sind.
Das liegt daran, dass mein jüngerer Sohn gerade im Dezember ein dreiwöchiges Praktikum macht in einem Kindergarten, wo eigentlich schon seit Wochen alle krank sind.
Ah, okay.
Und Und mein großer Sohn, da ist auch schon Notenschluss seit einer Weile, aber nee, ich glaube, wir haben noch nicht Ferien. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen.
Weißt du, was heute im Adventskalender war?
Erzähl, zeig. Oh.
Ja, meine Tochter hat nämlich einen Lakritz-Bülow Adventskalender.
Oh, wie toll. Den habe ich letztes Jahr auch bekommen.
Echt?
Okay. Ja, von Margarete.
Und heute ist diese saure Erdbeere drin, von dem sie weiß, das hattest du ihr mal geschenkt, dass ich es besonders liebe. Und so beginnt heute.
Und das hat sie dir überlassen? Was für eine liebe Tochter. Oder hast du das, bevor sie wach ist, jetzt aus dem Adventskalender stibitzt?
Nee, ich habe sie um 5 geweckt und habe gefragt, kann ich das haben? Und ich habe ihre Antwort so interpretiert, dass es heißt ja.
Ja, gut. Na gut. Ach, die sollen auch mal verzichten, die Kinder. Sehr schön. Bist du bereit?
Ich bin hier Zuhörer, ja.
Ja, wunderbar. Das soll ja auch ein kulinarischer Podcast sein. Ich lese jetzt die Geschichte von Sarah Mondegreen oder Mondegrin. Ich weiß nicht, ich glaube aber Mondegreen. 2012 begann ich einen Roman zu schreiben. Till, du musst leider dich kauenderweise ein bisschen von deinem Mikro entfernen. Es ist irre laut. Irre laut.
What?
Schluck runter, ey.
Entschuldigung.
So, jetzt. 2012 begann ich einen Roman zu schreiben, der nie fertig wurde. Virginia Woolf und Franz Kafka sollten sich darin begegnen. 1910 waren beide um die 30. Sie hieß noch Virginia Stevens. Als afrikanischer Prinz verkleidet, war sie daran beteiligt, die britische Admiralität dem Spott der Welt preiszugeben. The Dreadnought Hoax. Virginia und ihre Freunde, sie war die einzige Frau, gingen als abessinische Delegation an Bord des militärisch wichtigsten Kriegsschiffs der damaligen Welt und wurden empfangen. Kafka sollte in meinem Buch die Story in der Zeitung lesen und daraufhin beschließen, Virginia kennenlernen zu wollen. Ich ließ ihn auf dem Motorrad, er konnte wirklich fahren, durch England brausen. Der Jury der Döblin-Stiftung gefiel meine Textprobe so gut, dass ich ein dreimonatiges Stipendium erhielt. Allerdings gab es in der Öffentlichkeit damals schon Kritik am Blackfacing. Inzwischen ist ein spannendes Buch, leider nicht von mir, über Virginia Woolf erschienen, das sich kritisch mit ihr bezüglich Rassismus auseinandersetzt. The Girl Prince von Danelle Jones. Vielleicht hatte Klaus Wagenbach, der sich selbst als letzte lebende Kafka-Witwe bezeichnete, schon ein Gespür für die Brisanz der kulturellen Aneignung. Meinen Text lehnte er ab, mit einem hastig hingekritzelten »Ich glaube nicht, Herr Mondegreen«.
Ich glaube nicht, finde ich eine schöne Ablehnungsform.
Ja, ich glaube nicht, Herr Mondegreen. Ein bisschen vernichtend, vor allem, weil er nicht mal vorne nachgeguckt hat, ob ein Herr oder eine Dame ihm dieses Manuskript hat zukommen lassen.
Ja, oder er war einfach viel offener, was Gender-Zuschreibung angeht, was ja auch seine Selbstidentifikation als Kafka-Witwe.
Als Kafka-Witwe, ja, das kann natürlich auch sein. Ja, Sarah, also ich würde sagen, da hatte ich das Schicksal auf eine Art vielleicht auch bewahrt vor einem komplizierten Thema. Es klingt ja dann doch eher heiter, was du vorhattest, und wahrscheinlich ist es schwierig, so eine Blackfacing-Episode von Virginia Woolf in einem mir dann doch irgendwie eher heiteren Roman unterzubringen, in dem Kafka und Virginia Woolf sich begegnen. Oder was meinst du, Till?
Ja, ich frage mich auch, ob einen nicht manchmal Dinge, die sich in dem Moment als Scheitern und Niederlagen anfühlen, ob die sich, ob die einen nicht dann doch in Wahrheit vielleicht vor etwas bewahren. Also in dem Fall vielleicht auch, ja, nicht auf dem Stand der Debatte zu sein, eine Kontroverse vielleicht zu haben, die, mit der man noch gar nicht gerechnet hat oder so. Also, oder vielleicht auch was zu machen, was man dann später anders gemacht hätte oder so. Und das ist schon auch ein, also ich kann mich jetzt persönlich nicht an so eine konkrete Geschichte erinnern, aber es gibt schon auch Sachen, wo ich denke, wo ich oft so 10 Jahre später zurückgucke und denke, ach, irgendwie war das doch eigentlich gut, dass ich das nicht gemacht habe und dass es nichts geworden ist, weil ich wollte tatsächlich mal so eine, das habe ich verschiedentlich auch gepitcht. Ich wollte einen Roman und tatsächlich lustigerweise auch einen heiteren Roman über Margaret Hamilton schreiben, die Programmiererin, die den Quellcode geschrieben hat, mit dem Apollo 11 zum Mond geflogen ist. Eine junge Frau, die auch immer ihre Tochter, ihr Kind mit im Labor hatte und also die Informatikerin, ohne die die Menschheit nicht zum Mond geflogen wäre. Und
von der es diese tollen Fotos gibt.
Ja, oder? Genau. Es gibt tolle Fotos, wie sie neben einem Berg oder einem Stapel ausgedruckten Codes steht. Der Stapel ist genauso hoch wie sie. Und ich war eigentlich, also ich war mittendrin in den Recherchen und hatte das auch einmal schon meinem Agenten gepitcht, der dann auch irgendwie gesagt hat, ja, er wüsste jetzt nicht so richtig, worauf ich damit hinaus will. Und die Tonalität wäre ihm nicht klar und so weiter und so fort. Und dann kam der Film Hidden Figures ins Kino, der von dem Anteil schwarzer Mathematikerin an den Apollo-Bemühungen, am Apollo-Weltraumprogramm und so weiter handelt. Der Film ist total umstritten auch, hat so eine komische White Savior-Handlung, die durch die Realität nicht gedeckt ist. Aber die Bedeutung von schwarzen Mathematikerinnen ist riesengroß gewesen. Und da habe ich so gedacht, ah, das ist interessant, weil damit habe ich mich nun wirklich in dem Moment gar nicht beschäftigt. Und es war so, ich habe mich so auf diese eine weiße Frau konzentriert und habe dann auch gedacht, ah, das ist, die Geschichte ist viel komplexer und es gibt noch viel mehr Themen von Benachteiligung, von Ausgrenzung und so weiter, mit denen ich mich in dem Moment gar nicht beschäftigt habe, weil mich die Ästhetik dieser Fotos so begeistert hat, weil diese Fotos von Margaret Hamilton, die es sogar auch in dieser Form als Lego-Figur gibt, mich irgendwie so angesprochen haben. Und dann habe ich danach auch gedacht, es war, glaube ich, gut, dass ich das nicht gemacht habe, weil eben ich erst nach der Absage durch den Agenten gemerkt habe, wie komplex die Geschichte eigentlich ist. Also insofern, manchmal ist es gut, wenn Sachen nicht entstehen.
Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte. Und ich meine, nicht so viele Leute haben eine persönliche Klaus-Wagenbach-Absage, die so schön formuliert ist. Ich glaube nicht. Herrlich, wunderbar. Ach, also ja, super, bestimmt super schmerzhaft im Augenblick, aber im Nachhinein auf jeden Fall eine super Geschichte.
Es ist aber auch, ist schon dieser Habitus wieder einer ganzen Verleger, Publizisten und so weiter Generation, die eben auch nicht begründen müssen. Die müssen nicht begründen, sind sich aber auch irgendwie, sind zulässig für einen Formbrief und von denen kommt dann eben ein, ich glaube nicht, was einfach für sich selber sprechen muss.
Ja. Ach ja.
Gut, meine Liebe.
Gut, du, ich wünsche dir noch alles Gute. Du hast ja noch einen zweiten Lakritz-Bülow, nachdem ich dir den ersten quasi aus dem Mund gepflückt habe.
Ja, das, ich habe gemerkt, das ist komisch. Ich hätte mal gedacht, dass das knusprige und rascheln verpackte, knusprige und schwer zu kauende Süßigkeiten ideales Podcast-Essen sind, aber offenbar nicht.
Mag so sein für manche, also für mich zum Beispiel nicht.
Ich kann das nicht gut machen. Ich mache damit einen eigenen Kanal.
Ja, genau. Tilly, den Tilly Knuspert-Kanal. Schöner Podcast.
Knusprig und bodenständig.
Ja, genau.
Bis morgen.
Dann. Tschüss.
Tschüss.